So, moin. Herzlich willkommen zur Therapiestunde Teil 2.
Ja, eine sehr interessante Therapiestunde. Es geht weiter mit Chris seinem Skandinavien-Special, Teil 2. Im ersten Teil habe ich schon und ihr interessante und tiefe Einblicke bekommen, wo ich dich auch nochmal neu kennenlernen durfte.
Ja.
Das war echt krass, auch was du für Rückschläge bekommen hast. Auch direkt am Anfang, das ist ja echt so... Ja, wie als wenn du montags aufstehst, direkt aus dem Bett ausrutscht und mit dem Gesicht volle Kanne aufs Parkett knallst. Ja. So hat sich die Story angehört und dann wieder aufstehst, dann aber irgendwie
so, doch wieder schön. So hat sich das. Aber auch noch an einem Montag, auf den du dich eigentlich mega gefreut hast.
Genau, das ist der Punkt.
Und ja, das trifft sehr gut, ja.
Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir haben aufgehört.
Bei den Jungs an der Tankstelle, die eingeschnallt wurden.
Genau, die eingeschnallt wurden. Du warst pitschepatsche nass, es war eiskalt, du musstest deine Hände am Motor wärmen, damit du überhaupt den Tankdeckel aufbekommst.
Genau, zu dem Zeitpunkt waren es so noch circa 180 Kilometer bis Oslo.
Stockholm.
Nee, bis Oslo. Ich bin erstmal, weil Stockholm waren ja 1000 Kilometer. Und dadurch, dass ich nur 60 fahren konnte, konnte ich nicht so viel Meter runterballern.
Wie viel war es dann von Dings bis nach Oslo? Grob Pi mal Daumen?
Das war die Hälfte? Ja, die Hälfte. Das liegt so ziemlich in der Mitte. Ja, also gut, so knapp okay. 500 Kilometer.
Alter, dann hast du aber ja richtig Strecke gemacht.
Und dann die bin ich auch durchgefahren.
Da hast du dich auch echt gequält,
und,
oder?
Ja, vor allem es hat die ganze Zeit nur geschüttet, gehagelt, Gewitter. Geschüttet, gehagelt, Gewitter. Und wir hatten so um die 3 Grad.
Alter, ich wäre gestorben.
Das war auch, wie gesagt, ich bin so zitternd vom Motorrad abgestiegen. Es hat alles nicht mehr funktioniert. Ich konnte nicht mehr bremsen mit den Händen und so. Das war echt kriminell.
Wie viele Stunden hast du gebraucht bis zu dem Punkt?
Ich glaube, ich bin an dem Tag 8-9 Stunden gefahren, war ich unterwegs.
Scheiße.
Ich habe irgendwann aufgehört. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und es war einfach nur unfassbar lang alles. Und das war echt hart. Und da habe ich mir, also... Oslo ist so praktisch oben und unterhalb von Oslo gibt es so einen kleinen Ort, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Da gibt es eine Fähre, mit der fährst du über den Oslofjord. Mhm. Das ist so eine Pendlerfähre, wo auch die ganzen Berufstätigen benutzen.
Ja.
Und die kostet irgendwie ein paar Euro und du sparst ja aber durch Oslo durch, weil Oslo halt Oslo soll auch schön sein zum Angucken, aber es soll vom Verkehr und so echt eine Katastrophe sein. Dann war auch noch irgendwie ein paar Straßen gesperrt wegen Baustelle. Und ich hatte auch von Norwegen echt die Schnauze voll und wollte einfach nach Schweden. Weil ich überzeugt davon war, dass da alles besser wird.
Ja.
Wobei es in dem Moment halt schon unfassbar an mir genagt hat, auch diesen ganzen Tag über, weil ich meinen Plan aufgegeben habe, weil ich mein großes Ziel aufgegeben habe, weil ich wusste, es wird nicht mehr passieren.
Ja.
Du wirst nicht durch Finnland fahren wahrscheinlich, du wirst nicht die Tour bis Narvik hoch oder so fahren. Und das hat sich schon halt arg wie verlieren für mich angefühlt. Das war ganz, ganz, ganz schlimm für mich.
Ja.
Und dann habe ich mir auch von unterwegs irgendwie in so einer Monteursunterkunft irgendwie ein Zimmer gebucht.
Ja.
Da war auch noch irgendwas mit der Kreditkarte. Es hat dann irgendwie funktioniert, aber auch nicht so einfach. Das Zimmer war übrigens echt geil.
Ja.
Von außen sah ich erst gedacht, oh, so ein Plattenbau.
Ja.
Und was geil war, aber was sich richtig gefeiert hat, das waren so kleine Details, wo eigentlich wäre es egal gewesen. Die haben so ein kleines Zimmerchen und da war einfach so ein Würfel reingesetzt und dieser Würfel war, da war irgendwie das WC drin und aber auch die Dusche. Und das Geile war, diese Dusche war riesig, der komplette Würfel war eine riesige Raindance-Dusche mit so einem kompletten Duschboard in der Wand.
Ja.
Und du glaubst gar nicht, doch, wo ich das gesehen habe, das war so geil. Und die Ironie an dem Tag war aber, ich komme da an, ich fahre auf den Parkplatz und in dem Moment hört es auf zu regnen.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Dann gehe ich da rein und hab da irgendwie diesen Code bekommen und bin erstmal so ins Zimmer und hab so meinen Tankrucksack und alles, also alle Wertsachen erstmal rein. In dieser kurzen Zeit, ich laufe wieder raus zum Motorrad, um den Rest abzuladen, bricht die Sonne durch und es scheint die Sonne. Und in dem Moment habe ich einfach nur noch blanken Hass gefühlt. Ich war so sauer. Hab gedacht, das darf einfach alles nicht wahr sein.
Das ist ein Witz.
Das war wie so der Mittelfinger vom Schicksal. Weißt du, hat sich das angefühlt. So, dann habe ich alles abgeladen Und dann bin ich auf ein riesiges Problem gestoßen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine ganz andere Bordstromelektrik und die Steckdose war, das war noch vom Vorbesitzer fürs Navi, war am Lenker dran angebracht und da ist dieser wie so ein Zigarettenanzünder drin
gestanden. Ja.
Und ich musste das drin lassen, weil mein uraltes Navi, so ein altes Garmin-Ding, das hat einfach nicht mehr so lange durchgehalten mit dem Akku und ich habe das Navi aber gebraucht. Hatte auch keinen Bock gehabt, bei dem Wetter die Karte irgendwie jedes Mal rauszuholen, weil ich einfach nur fahren wollte und ankommen.
Ja.
Dumm war, dass ich durch diesen diese Feuchtigkeit dann da elektrolytische Korrosionen gebildet hat irgendwie.
No.
Und das Ding, da ist richtig Schaum rausgekommen aus dieser Bordsteckdose und die ganzen Kontakte sind korrodiert.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Ich dachte, oh scheiße, okay, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das Einzige, was ich nicht dabei hatte, war irgendwie so ein Wartungsspray, irgendwie so ein Öl oder so oder Kontaktspray. Und dann bin ich durch diesen Ort, ich weiß echt nicht mehr, wie der hieß, und hab da so ein Fahrradgeschäft gefunden und hab gefragt, ob sie irgendwie so ein Wartungsöl oder Kontaktspray haben oder so. Und die haben dann auch gefragt, woher, bla, habe ich meine Story erzählt, da habe ich schon so einen mitleidigen Blick dann bekommen. Und hab dann für schlappe 10 Euro so eine Scheißdose Silikonöl oder Wartungsöl, irgendwas, Multiöl, keine Ahnung, nicht keine Ahnung, gekauft. Was mir später auch noch echt zum Verhängnis wurde.
Nein.
Auf jeden Fall habe ich das dann alles reingeballert und vollgenebelt und so. Und habe das über Nacht einwirken lassen. Bin dann sogar, glaube ich, habe dann nicht mehr gekocht auf dem Campingkocher, sondern ich bin eine Pizza essen gegangen, weil ich einfach die Faxen dicke hatte. Und am nächsten Tag dann auf die Fähre. Ich habe schlecht geschlafen. Der letzte Tag ist mir auch nur so ein bisschen in den Knochen gesteckt. Hab gewusst, heute habe ich wieder 500 Kilometer vor mir, weil ich unbedingt bis nach Stockholm kommen wollte. Und dann fahre ich auf diese Fähre und beim Ticketschalter bin ich dann abgestiegen und beim Wiederaufsteigen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, habe ich einfach das Motorrad umgeschmissen. Ist mir noch nie passiert. Aber durch diese Gepäckrolle konntest du nicht so mit dem Bein rüber, sondern musstest du das Bein hoch und so rüberrutschen. Also so ein bisschen blöd. Und habe das Motorrad umgeschmissen. Und dann lag ich unter dem Motorrad, bin da rausgekrochen, hinter mir eine riesige Schlange Autos. Alle haben natürlich geguckt. Und dann habe ich wieder so Glück gehabt, da hat irgendjemand, ist Öl ausgelaufen im LKW oder so und dann war alles mit diesem Ölbindemittel voll, also es war total rutschig. Und dann ist das Motorrad mir die ganze Zeit weggerutscht, wo ich das wieder aufheben wollte.
Oh nein.
Dass dann der Typ aus dem Kassenhäuschen rausgekommen ist und mir geholfen hat, mein Motorrad aufzustellen.
Ach.
Was natürlich echt peinlich war. Und
Du hast auch ein Schwein, das ist...
Ja, es geht noch weiter. Es wird noch viel besser.
Okay.
Ich fahre auf die Fähre, wir fahren über das Oslofjord bei bestem Wetter, schöner Sonnenschein und so. Es war zwar kalt, irgendwie nur 12, 13 Grad oder kühl, aber ja, es war okay. Dann bin ich da losgefahren, da war ich so, für mich wieder geschafft, ey komm, das Wetter ist jetzt gut und Schweden ist doch auch geil. Und du machst jetzt, guckst halt einfach mal irgendwie so, was geht. Und dann von der Fähre runtergefahren und auf einmal kam Akkustand niedrig bei meinem Navi. Ich so, alles doch angeschlossen, Strom. Und dann sehe ich, dass dieses Kontrolllämpchen an dem Stecker nicht leuchtet.
Nein.
Stromversorgung im Arsch. Und ich dann so, Alter, das darf jetzt gar nicht wahr sein.
Oh.
Also ich angehalten. Ich so, was mache ich denn jetzt? Erstmal gesagt, so, wir haben jetzt ja schon mal was gelernt aus dieser Autobahnsituation. Wir checken jetzt erstmal die ganze Bordstromelektrik. Ich hatte so ein Multimeter dabei, da ich erstmal durchgemessen habe, was mich schon beruhigte, alles klar. Du hast komplett deine Spannung anliegen an der Steckdose. Die Kontakte habe ich dann so ein bisschen sauber gemacht mit so einem, ich weiß gar nicht mehr, mit dem Leatherman habe ich die sauber gekratzt oder so irgendwie. Aber Stromversorgung, Spannung da, Steckdose funktioniert. Was aber dann ich gedacht habe, shit, wenn jetzt das... wirklich das Ladegerät oder diese Steckdosenteil vom Navi abgeraucht ist, wo kriegst du denn dafür jetzt Ersatz her?
Ja, klar.
Und dann ist mir eingefallen, dass ich mal wo gelesen hatte im Internet, dass da so eine Sicherung drin ist, in diesem so eine Stabsicherung.
Mhm.
Und das aber ist nur so eine Glasröhre mit so einem Draht drin.
Mhm.
Sowas hatte ich natürlich auch nicht dabei. Und dann habe ich gedacht, wenn das die Sicherung ist, wo durchgebrannt ist, das wäre auch doof. Da würde ich keinen Ersatz. Aber das hätte ich halt einfach mit einem Stück Draht überbrückt, weil Kabel und Draht hatte ich dabei.
Klar.
Und dann habe ich das auseinander gemacht. Die Sicherung war gut und habe gesehen, durch diesen Feuchtigkeitseinfall sind nur die Kontakte korrodiert. Dann habe ich das mit der Pfeile vom Leatherman sauber gemacht. Danach ging mein Navi wieder. Ich hatte wieder Strom.
Och, ey.
Das war dann so ein richtiger Buschfix. Oh. Und da war ich dann echt stolz auf mich, obwohl es total billig war.
Aber ja,
ich
aber trotzdem.
Das mit dem Messgerät durchgemessen und ich habe es repariert am Straßenrand und so und konnte weiterfahren.
Alter, bist du ein Schwein.
Und die Tour dann nach Stockholm, ich hatte einfach schnellste Route, ich wollte nur ankommen,
ja,
und von da aus dann irgendwie neue Pläne machen. Das war echt eintönig, das war auch echt gefährlich, weil ich so ein bisschen durch war schon, weil es einfach nur stupide geradeaus, 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 und du kannst halt in Schweden echt lang geradeaus fahren.
Oh, Scheiben.
Und dann hängst du so auf dieser Autobahn bei irgendwie 90 oder 100 und so, und das, oh, das war echt...
Oh, das ist aber richtig fies.
Da hatte ich richtig geiles Wetter. Da hatte ich so eine Stunde noch nach Stockholm und ich war vor ein paar Jahren schon mal mit einem Kumpel in Stockholm und hat mich auch noch an einen ziemlich coolen Campingplatz erinnert, wo uns damals gut gefallen hat. Konntest du mit so einem Boot in die Stadt fahren und der war außerhalb, aber du bist in 5 Minuten zur Bahnstation gelaufen und konntest halt in die Stadt fahren und so. Und da ich Stockholm sowieso liebe, weil ich es finde, ist eine geile Stadt und ich wollte mir eh noch so ein paar Sachen angucken, aber ich denke, ja, jetzt kannst du eigentlich auch Stockholm irgendwie so ein bisschen angucken. Mhm. Und habe mich dann schon echt drauf gefreut und war wieder positiv und jawohl. Und ich wollte unbedingt ins Vasa-Museum. Also das ist so ein Schiff aus dem 30-jährigen Krieg, wo sie geborgen haben, wo echt gut erhalten ist und so. Und ziemlich cool, wenn man auf so historischen Kram steht. Und ich habe ja auch reenacted, also so, 30-jährigen Krieg dargestellt und wir waren ein schwedisches Regiment. Und von
ja,
dem
gut,
war
okay. Das
dann eh so ein bisschen, ja, die Nerd-Seite von mir. Egal. Auf jeden Fall, eine Stunde bevor ich in Stockholm ankomme und mich schon echt gefreut habe, auf einmal öffnet dieser Himmel wieder seine Schleusen.
Nein. Ohne Nein.
Gleichen, dass ich einfach wieder komplett nass war.
Das und ist es nicht war, dein Ernst.
Ich war halt auf so einer Schnellstraße ohne Standstreifen und alles so. Und ich konnte nicht mal anhalten, um meine Regenkombi anzuziehen oder so, weil es gab nichts zum Anhalten. Bis ich dann irgendwo mal kurz rausfahren konnte an so einer Tankstelle und dann meine Regenkombi an, war ich halt einfach schon wieder komplett durch.
Ja.
Und war schon wieder komplett am Zittern und unterkühlt.
Und warst auch komplett bedient.
Und komplett bedient und ich war einfach nur noch down. Und bin dann an diesem Zeltplatz da angekommen. Ich stand wieder in meiner, ja, schon bekannten Pfütze vor der Rezeption. Und hab dann gefragt, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, in diesem Regen das Zelt aufzubauen, ob sie irgendwie ein Zimmer, Hütte oder so, weil ich da in so einer Art Jugendherbergscontainer ein Zimmer gehabt oder so, war mir alles egal. Vor allem, ich konnte halt meine Sachen da trocknen.
Ja.
Und das Geile war dann wieder, was echt gut war, die hatten da eine Sauna an dem Zeltplatz.
Ah, Jackpot.
Und dann bin ich komplett in meinen nassen Motorradklamotten einfach in die Sauna rein. Und habe mich dann da langsam Schicht für Schicht ausgezogen und habe in der Sauna meine Moped-Klamotten getrocknet.
Nein, wie
und
geil.
Und es war... Ich habe noch nie mich so nie so über Wärme gefreut.
Ich kann es mir so gut vorstellen, weil mir wäre es nicht anders gewesen.
Es war so geil einfach, ey, es war so gut. Und dafür habe ich dann echt, boah, ich liebe Skandinavien einfach allein schon, weil die so auf Sauna abfahren.
Ja.
Und ja. Und da habe ich mir überlegt, was ich mache und habe dann am nächsten Tag bin ich dann ins Zelt umgezogen, einfach weil es günstiger war, deutlich günstiger. Und hab dann, glaube ich, 2 oder 3 Nächte oder so und hab gesagt, pff, ja, Wetterprognose sieht eh scheiße aus über das Wochenende jetzt oder so. Dann kannst du dir auch Stockholm angucken, weil da ist nicht so schlimm.
Klar.
Und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch mehr überfrachtet, weil ich ja auch dieses zweite Paar Schuhe aus Aarhus und so weiter und so fort und so. Und dann war ich Moped stehen lassen und war mit der Bahn unterwegs. Geile Zeit gehabt in Stockholm, habe auch hier Gustav Adolf war so im 30-jährigen Krieg der König und da an dem Grab und habe in dieser Kirche dann die Fremdenführerin mit der ins Gespräch gekommen und so und das war total cool, also coole Zeit in Stockholm und leider waren die Bekannten, die ich über jemanden kennengelernt habe, da nicht, die haben nicht mehr in Stockholm gewohnt und das war schön, wobei ich dann in Stockholm schon das erste Mal so ein bisschen das Thema hatte, ja, irgendwie ist gerade Alleinsein doof.
Mhm.
Weil auch da war Midsommar, also ich war genau zum Midsommar in Stockholm und alle waren halt irgendwie zusammen in großen Gruppen und so und irgendwie hat sich das einfach nicht so ergeben, obwohl ich halt eigentlich schon echt offen war und beim Public Viewing und da, wobei, nee, da bin ich nicht zum Public Viewing, weil da hätte ich irgendwie ewig mit der Bahn zum Stadion rausfahren, das war mir dann zu doof. Und dann, aber hat sich das nicht ergeben und dann war ich halt auch schon wieder so ein bisschen enttäuscht, weil ich so gedacht habe, ja, aber alle Leute treffen doch irgendwie immer coole Leute auf der Motorradtour, aber irgendwie, du sitzt hier allein.
Ja.
Und dann habe ich halt echt überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit ich da noch übrig hatte, aber es war deutlich über eine Woche noch und dann hatte ich halt überlegt, Mist, willst du jetzt nochmal planen? Das Dumme war, ich hatte, weil ich den Rest von Schweden nicht geplant hatte, nur von Südschweden eine Karte dabei. Mhm. Auf diesem uralten Navi neue Routen planen, ist auch echt eine Qual. Das hat alles nicht funktioniert und so. Das war echt schlecht von der Technik damals. Da hatte ich überlegt, ob ich jetzt mit der Fähre nach Finnland rüberfahre. Mhm. Von Finnland aus, Stück diese Königsstraße heißt das, rüber zur Hauptstadt von Finnland und von da aus mit der Fähre dann nach Tallinn ist das, glaube ich. Mhm. Und dann so das Baltikum, Lettland und von da aus nach Deutschland zurück, was unfassbar geil sein muss. Aber ich hatte kein Kartenmaterial. Mhm. Dann habe ich noch gesehen, dass die Karten auf dem Navi, glaube ich, das nicht so komplett abgedeckt hatten, was ich dabei hatte. Und vielleicht ist mir da ein Riesenabenteuer entgangen, was ich hätte tun sollen. Vielleicht hätten die da gutes Wetter gehabt. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt war einfach schon so viel schief gegangen, dass ich irgendwie nicht mehr die Courage hatte, das komplett umzuplanen und zu sagen, ich fahre jetzt da ins Baltikum ohne Karte, ohne eine Tour geplant zu haben, ohne nichts auf, und sitze dann halt irgendwann mal so Kompass Richtung Heimat.
Ja.
Da hatte ich dann echt nicht mehr so die Courage und bin dann irgendwann gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach diese Tour von Stockholm durch Südschweden, die ich eh geplant hatte.
Mhm.
Und das war der schönste und gleichzeitig irgendwie auch für mich ein trauriger Abschnitt irgendwie, weil ich liebe Schweden und ich liebe Småland vor allem und ich liebe Stockholm und das ist einfach irgendwie, das fühlt sich fast schon so ein bisschen wie zu Hause sein an, kitschig gesagt da. Das war auch sehr geil, als ich am Astrid Lindgren Nest war, Museum von Astrid Lindgren, kann ich jedem nur empfehlen, wo auf die ganzen Geschichten von ihr steht. Dann war ich am Hof von den Kindern von Bullerbü, ich war in Lönneberger beim Michelhof und so. Und das war, ich meine, unter diesem riesigen Kirschbaum am Michelhof zu essen und eine Zimtschnecke zu essen, das war total geil. Das war so Kindheit 2.0 einfach. Das war überragend. Und Das war ein guter Tag. Das war, ich glaube, das war der Tag direkt, nachdem ich von Stockholm losgefahren bin oder so. Und was mein Problem war, dass ich in Südschweden viel, viel schneller vorangekommen bin, als ich eigentlich gedacht habe. Und trotz Navigationsproblem, da gab es das eine Ding, da wollte mich das Navi irgendwie so eine Schotterpiste. Ich bin viel Schotter gefahren in Schweden. Das war total cool. Ich habe mich da auch so ein bisschen eingegroovt und echt ab vom Schuss. Und ich habe das genossen. Und du fährst durch diese Wälder und riechst das da alles. Und total, alle geil. Und dann fällt auf so ein Schild militärisches Sperrgebiet und mein Navi sagt so, fahr da durch. Ich denke so, Alter, nein. Und dann bin ich da so rangefahren an dieses Schild, einfach so, habe ich gedacht, ja, vielleicht geht hier noch irgendwie so ein Weg parallel oder so, keine Ahnung. Und dann stand an diesem, also ein Truppenübungsplatz, stand so ein Trupp Soldaten, komplett aufgerödelt mit Tanzschminke im Gesicht und was weiß ich.
Nein.
Was
so, ja.
Und die haben mich schon so angeguckt, was ich da alles vorhab. Und ich war so verzweifelt, ich so, Alter, Navi, hab meine Karte rausgeholt, auf der Karte war da, wo ich war, einfach überhaupt nichts eingezeichnet, keine Straße, gar nichts. Ich so, also, Katastrophe.
Ja.
Das Handy hatte kein GPS, kein Satellit, kein Empfang da und
nein.
So. Und das Navi sagte nur, bitte geradeaus, wie kann ich? Da habe ich bei dem Navi gesagt, Umleitung berechnen. Berechne Umleitung, 99%. Bitte der Straße weiter folgen. Ich so, Alter,
nein.
Und dann kam irgendwann einer von diesen Soldaten zu her und hat gesagt, ja, ich kann da nicht reinfahren, da vorne ist gleich eine Artillerieschießübung.
Geil!
Ja. Und dann habe ich zu ihm so gesagt, ja, also ich wollte ja eh nicht, weil da steht ja ein Militärgebiet und so und sagte, ja, normalerweise interessiert das keinen, aber wenn die Artillerie halt schießt, ist halt blöd.
Oh, fuck, ist das gut.
Das war schon sehr geil. Oh, und dann habe ich ihm gesagt, hey, alles gut, aber ich bin gerade so ein bisschen völlig lost und hab keinen Plan. Also ich sag, ja, pass auf, hier, du biegst jetzt also einen Versorgungsweg und plan, dann kommst du vorne auf die Straße und dann fährst du da und so und hat mir kurz den Weg erklärt. Mhm. Das hat auch wunderbar funktioniert. Auf einmal hat sie mein scheiß Navi auch wieder gefangen und hat so getan, als ob es mich schon immer da lang schicken wollte.
So.
Hass pur in dem Moment auf dieses Gerät. Das war auch der Punkt, wo ich dann für mich entschieden habe, dass ich mir ein neues Navigationsgerät kaufen werde.
Da ist aber tatsächlich mal die Frage kurz zwischengeworfen. Warum hast du nicht dein Handy genommen?
Weil ich keinen Empfang hatte.
Aber es gibt ja auch Offline-Karten, wo man auch darüber planen kann.
Ja.
Also. Okay, ich hab nichts gesagt. Scheiße. Ich bin ruhig.
In meiner ganzen grandiosen Vorbereitung hatte ich daran nämlich nicht gedacht.
Mir brennt das schon seit 5 Minuten oder sowas auf der Zunge, weil
ich habe mich mit dem Thema Offline-Karten fürs Handy einfach überhaupt nicht befasst, weil ich gedacht, ja, ich habe ein Navi und ich habe mir meine kompletten Tracks durchgeplant und ich habe Faltkarten dabei und das Handy habe ich für Notfall dabei, weil ich weiß gar nicht, wie das da war mit dem Roaming und ich hatte irgendwie, weil ich
habe 2018 war aber schon okay.
Ich habe mein Diensthandy mitgenommen, das war eh mit Datenvolumen eng und so und das, weil ich ja kein privates habe und so und deshalb war Handy für mich irgendwie kein, was total dumm war im
Nachgang. Ja, aber kann ich auch verstehen, den Punkt.
Ja, aber es war trotzdem dumm einfach. Es war nicht so, So. Und da hatte ich so einen coolen Tag und dann war ich, jetzt muss ich gucken, ob ich die Reihenfolge richtig hinbekomme. Ach genau, ja, und dann war ich auf dem Zeltplatz, wo ich dann auch irgendwie so eine, das waren glaube ich irgendwie 4 Jungs oder 3 Jungs irgendwie aus Köln die Ecke oder so getroffen, auch mit dem Moped unterwegs und so, mit denen gequatscht habe dann und mit denen abends ein Bier zusammen getrunken, das war dann cool. Zeltplatz war auch geil, das war irgendwie, hat sich mehr angefühlt wie Wildzelten als ein Zeltplatz an sich und Das war dann so ein positiver Tag. Aber irgendwie war das dann auch so, ich habe dann mit denen so ein Bier getrunken und die wollten dann aber auch wieder so ein bisschen eher für sich sein, hat man halt so gemerkt und so. Und das war dann, da saß ich da irgendwie allein auf diesem Zeltplatz und um mich rum waren lauter so Gruppen von Motorradfahrern, mit denen man irgendwie kurz geschnackt hat, aber sich halt nicht so mehr ergeben hat. Und das war dann irgendwie so ein Moment, wo ich dann so dieses Alleinfahren und so echt krass finde. Und deshalb finde ich das auch krass, dass hier Caro allein in die Mongolei will für ein halbes Jahr. Klar, mit Leute treffen und so, wo ich dann auch irgendwie, weil ich bin auch ein Mensch, ich meine, du kennst mich auch, ich habe eigentlich kein Problem mit Alleinsein.
Ja.
Also eher im Gegenteil, ich bin eigentlich gern allein und habe Zeit für mich und so. Und das, da war das aber auf, da ging, komme ich auf einmal mit Alleinsein nicht mehr klar.
Ja,
was für mich ganz neu war,
ja,
weil ich das von mir gar nicht kannte.
Ja.
Und das auch noch in so einer Situation halt irgendwie. Und das war, da ging es mir auch echt psychisch dann richtig schlecht. Ja, und dann saß ich da allein auf diesem Campingplatz.
Oh, das ist aber tatsächlich krass. Finde ich aber lustig, weil das, also interessant trifft es eher, weil es so einen gewissen kleinen Plot-Twist irgendwie auch in die Sache mit reinbringt. So, dass du dann nochmal gemerkt hast und dann nochmal die Kurve hast, dass du davon noch was mitnimmst, sage ich jetzt mal. Was ich gerade eben ja auch schon vor der Aufnahme zu dir gesagt habe, wo ich mir denke, da habe ich schon einen heiden Respekt vor, dass du überhaupt alleine losgefahren bist, weil das ist so das Letzte, was ich getan hätte. Weil ich mir denke, wenn irgendwas wirklich im Argen ist, dann bin ich froh, wenn ich irgendjemanden noch mit dabei habe. Das ist halt so meine Idee dahinter, aber ich kann es auch unter dem Hintergrund des Abenteuers aus deiner Sicht verstehen.
Ich bin auch aus einem ganz anderen Grund alleine losgefahren. Das ist viel banaler.
Und?
Einfach, dass ich niemand hatte, der mitkommen wollte, konnte oder da Bock drauf hat.
Ah, okay. Ja, gut, okay, das ist scheiße. Dann finde ich es aber trotzdem gut, dass du es dann gemacht hast.
Genau, und das war halt irgendwie so, wo ich sage, ja, entweder war, also zu dem Zeitpunkt waren ja wir auch noch nicht so dicke und
ich habe ja immer noch,
ja, du hast aber noch keinen Führerschein.
Obwohl doch, ich habe jetzt einen schönen selbstgeschriebenen Führerschein von dir.
Mit dem kommst du durch jede Kontrolle.
Ja, definitiv. Ja, okay. Ja.
Willst du die Story kurz erzählen?
Ja. Ich bekomme seit, ich glaube, jetzt 2 oder 3 Tagen fast täglich irgendwelche eBay-Kleinanzeigen Links zu Honda Africa Twins, und zwar der ersten Generation.
Hä, wer schickt dir denn sowas?
Ach, kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Vielleicht du? Und da muss ich ja sagen, was ist das, die RD04?
Ja.
Und
du sagtest, die Generation vor meiner findest du noch einen Ticken geiler.
Ja, die macht mich auch tatsächlich sehr an, und deshalb ist es für mich momentan sehr schwierig. A, weil ich mir denke, ich will es halt ja auch, mich reizt es ja auch, aber ich habe A, nicht die Kohle, um mir ein Moped anzuschaffen, und B, habe ich auch gar keinen Führerschein. Und dann meinte Chris irgendwann so, ach, ich schreibe dir jetzt einfach selber einen Führerschein. So ein Lappen, du kannst ja eh Motorrad fahren. Und dann bin ich heute zu Chris gekommen und dann bekomme ich so einen kleinen, so ein Post-it in die Hand, wo drauf steht, Führerschein für Nils. Und Nils schön N-I-L-Z geschrieben.
Und Stahl mit Doppel-L ohne H. Ja. Oh. Das Bild habe ich gut getroffen
gerade. Das Bild ist einfach nur ein Smiley mit drei Haaren auf dem Kopf, obwohl bei meiner momentanen Frisur würde das sogar fast passen. Ja.
Und du bist meistens gut gelaunt von dem her.
Das ist auch wieder ein Argument. Stimmt eine oder jede Person, da hast du recht. Das war aber wirklich geil. Naja, auf jeden Fall, ja, das ist ja immer noch so eine Sache, da bin ich ja mal gespannt, wann ich endlich zu meinem Führerschein komme.
Genau, also und deshalb bin ich alleine gefahren, weil ich gesagt habe, ja, entweder wartest du jetzt noch irgendwie gefühlt die nächsten 100 Jahre, bis du einen Bike-Buddy hast, mit dem du das machst.
Ja.
Oder du machst das jetzt halt einfach. Und irgendwie, klar, man hätte jetzt auch, ich meine, es gibt irgendwie in Facebook so Fernreisegruppen mit Fernreisepartner und so. Und da hatte ich auch gesucht, da hat sich aber irgendwie nichts ergeben, dass irgendwie vom gleichen Zeitraum oder jemand das auch machen wollte oder so. Und teilweise war es sich dann vielleicht auch nicht so irgendwie sympathisch. Und ich halt auch gesagt habe, boah, wenn ich halt mit jemandem 3 Wochen fahre, dann würde ich mit dem gern vorher schon mal irgendwie so wenigstens eine Wochenendtour machen und den erstens mal passt es menschlich, passt es auch vom Fahren, weil wenn du mit jemandem 3 Wochen fährst und du fährst einfach komplett unterschiedlich vom Stil, das ist für beide Mist. Und und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt ich habe keinen Bock mehr zu warten, ich mache das jetzt halt.
Ja, das kann ich verstehen.
Deshalb bin ich alleine gefahren. Und fand das dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden hatte, aber auch eine coole Vorstellung, einfach alleine zu sein und alles mit mir selber ausmachen zu können. Und
wenn auch alles funktioniert hätte, wäre es auch noch geiler gewesen.
Wahrscheinlich, ja. Ich kenne auch viele Motorradreisen oder ich lese von vielen Motorradreisen, die auch sagen, sie bevorzugen das und sie sind lieber alleine unterwegs, weil sie einfach ihr Ding durchziehen können und so.
Kann ich auch verstehen.
Die erzählen dann aber auch immer wieder, wie viele tolle Leute sie getroffen haben und so und wie viele tolle Kontakte und tralala und
das aber,
Leute auf der ganzen Welt.
Da ist aber dann auch wieder die Frage, waren das wirklich Kontakte? Oder haben sie das nur reingeschrieben, damit der Artikel wenigstens passt?
I don't know. Und ich glaube, gerade auch den ich hier gerade so hype, Linden Poskett, der hat in seinem letzten, wo er praktisch live so ein Interview gemacht hat,
in seinem Livestream,
da hat er auch da offen drüber gesprochen, auch, dass er halt echt Momente der Einsamkeit und bla, und dass das auch teilweise für die Psyche anstrengend war. Das fand ich sehr ehrlich und fand ich cool von ihm, dass er das so, weil alle anderen oder viele anderen sind halt immer so, das ist alles toll und weißt du, wie ich meine? Und genau, und dann am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren, da war das Ziel Husqvarna, ich wollte unbedingt nach Husqvarna, dem Land selber, logisch, und in das Husqvarna-Museum. Ich meine, Pflicht, wenn du mit dem Motorrad
in Schweden bist, definitiv.
Dann, musst du da hin. Also total geil, das Museum, auch überhaupt die Geschichte, warum es Husqvarna überhaupt gibt, den Ort.
Okay.
Und aus was er entstanden ist, total wusste ich nicht.
Weißt du das? Nein, überhaupt nicht.
Ja, und
also bis vor ein paar Stunden, Minuten, Sekunden, wusste ich noch nicht mal, dass das Husqvarna ein Ort ist.
Das ist total irre. Es ist echt ein Ort. Und die haben angefangen, und zwar sind die entstanden so Ende 16. Jahrhundert.
Okay. Weil
das von der Lage her günstig war und die da ganz viele wasserangetriebene Mühlen hatten, weil es da auch diesen berühmten Wasserfall gibt, an dem das Husqvarna-Werk heute noch steht.
Okay.
Und diese Mühlen wurden benutzt, um Pulvermühlen anzutreiben, um Schwarzpulver herzustellen. Und der zweite Schritt war dann, dass dann die Schweden gesagt haben, naja, wenn wir da schon Schwarzpulver machen, macht es auch Sinn, hier gleich unsere ganzen Schusswaffen zu produzieren oder einen Großteil. Und dadurch ist quasi diese Ort Husqvarna entstanden als Waffenproduktion praktisch in der Renaissance und wichtig im Dreißigjährigen Krieg.
Ach so.
Genau. Und daraus ist das entstanden. Auch wenn du in das Museum, Husqvarna Werksmuseum reingehst, die ersten 2, 3 Räume, wo du durchläufst, sind halt alles Schusswaffen. Wusste ich auch gar nicht, wirklich da stehen schöne Waffen drin aus dem 16., 17. Jahrhundert, die ganze Geschichte dann durch, bis hin zur modernen Neuzeit, also dass die auch für immer die noch? Schwedischen Streitkräfte und sowas, wusste ich auch gar nicht.
Okay, das ist krass.
Und dann kommst du halt drüber und dann haben die einfach aus diesem Metallwarengeschäft angefangen, haben alles Nähmaschinen, Haushaltsdinger.
Na gut, sie haben ja die Sachen, ne? Also
Und dann, ja, und dann kam halt auch die Kettensägen dazu und ja, irgendwann kamen dann auch Mopeds dazu und so. Und es ist geil, was da an Mopeds drin steht. Och, das ist richtig, richtig geil. Also gerade so Retro-Dinger. Ja. Ich meine, ich habe noch nie diese 501, was ich dir gezeigt habe, ja. Dann so richtige Zweitakt-Hardcore-Monster, aber auch so richtige irgendwie aus den 30ern, so richtige Oldschool-Bikes mit komplett, mit dieser Suicide-Shifter, also
Selbstmörder-Schaltung
und ist unfassbar. Ich pack da auch nochmal einfach ein paar Bilder online für euch. Und auch so witzige Dinger, das sah aus wie ein Rasenmäher. Und da konntest du dich dann praktisch an diesem Griff festhalten und Gas geben und unten war irgendwie so eine Art Kette drin und konntest dich dann auf Skier hinterherziehen lassen, um im Winter damit rumzufahren.
Ah, nein.
Ja, also so total lustige Sachen. Wo du halt einfach so denkst, echt jetzt? Und achso, also, ja, natürlich Kettensägen und ganz viele Mopeds und dann stand eben alles drin. Auch was fürs Militär war das, genau ein Wintermotorrad oder ein Motorrad umgerüstet auf Winter, ein Enduro. Wo du an der Seite waren wie so Stutzbügel dran und da konntest du dann Ski runterklappen und die arretieren, sodass dein Motorrad nicht umgekippt ist und das hat dann mit so einem speziellen Hinterreifen durch den Schnee und hast du so Ski rechts und links dran gehabt.
Nein, wie geil.
Ja, total geil. Da konntest
wie geil
du
ist das denn?
Die Streitkräfte mit dem Motorrad da mit der Husqvarna durch die okay, verschneiten Wälder Jundlands fahren.
Oh, what?
Total geil.
Das ist ja total, das ist ja der Hammer.
Ja, völlig verrückt. Ja, auch was die alles gebaut haben, Toaster und so, geiles Museum, macht total Spaß.
Och wow, das ist
haben sie auch noch so ein paar Räume eingerichtet, so original 50er, 60er mit lauter Produkten von Husqvarna und so, sehr sehr geil gemacht. Und ganz zum Schluss im letzten Raum auch sehr geil steht dann der Rasenmäher-Roboter, den du so rausfahren lassen kannst,
ich hätte irgendwie so ein Pferd ab.
Und daneben steht irgendwie so eine Hardcore-Werks-Enduro von ich weiß gar nicht mehr von irgendeinem. Nee, nicht von Graham. Ah, ich weiß,
Billy Bowl. Nicht mehr.
Kann sein, ja.
Es gibt aber
ja,
genug andere.
Also auf jeden Fall so eine komplette Werksenduro, wo du dann schon so dran stehst. Und so,
oh, ich will.
Hallo.
Oh. Ja.
Genau.
Okay, dann weiß ich ja, wo ich auf jeden Fall nochmal hin muss in meinem Leben.
Ja, also ist sehr geil. Ich komme mit, sag Bescheid. Wir sollten dann mit den Motorrädern hinfahren übrigens. Mit deinem neuen Führerschein jetzt.
Ja, das ist richtig. Mir fehlt nur noch das Motorrad.
Ja, das kriegen wir hin. Habe ich mir da so an einem See einen Campingplatz gesucht, was dann irgendwie sich herausgestellt hat, dass der Campingplatz gar nicht so nah am See war, wie die Internetseite behauptet hat, dass du von dem See nichts gesehen hast und echt lang hinlaufen musstest. Und es war auch echt ein langer Tag, weil ich ja unbedingt, es war auch so mein Fehler, ich habe mir dann zu wenig Zeit genommen und irgendwie hatte ich halt das, was ich mir vorgenommen hatte, anzugucken, habe ich angeguckt und sonst bin ich halt Moped gefahren und bin halt irgendwie aber gefühlt immer noch 8-9 Stunden gefahren am Tag halt.
Krass.
So, dass ich halt einfach richtig Kilometer da weggeknallt habe.
Ja.
Und dann war ich aber auch im Arsch und dann habe ich mir da eine Hütte genommen und das wurde mir zum Verhängnis.
Weil?
Am nächsten Tag, warte. Das erst total geil, die Hütte war niedlich, die war auch echt günstig. Irgendwie hat nur 5 Euro mehr gekostet als Zelten oder so.
Okay,
und war noch total geil, dass ich da irgendwie mit denen ins Gespräch gekommen bin. Und die Campingplatzbetreiberin, die hat irgendwie gerade Burger weggeräumt, Burger-Patties.
Ja.
Und auf einmal hatte ich so Bock auf Burger. Und aber ich bin ja Vegetarier.
Ja.
So, ja, shame on me und was weiß ich, keine Ahnung, ist auch egal. So, jetzt in Skandinavien, wo er jetzt tendenziell eher so fleischlastige Ernährung ist, Vegetarier, und dann sagte sie, ja, meine Tochter, die ist auch Vegetarierin und das sind vegetarische Burger-Patties, willst du einen Burger haben?
Oh nein!
Dann hat sie mir für einen totalen Freundschaftspreis eine riesige Portion Pommes und einen geilen Burger gemacht.
Och, ist das
und
geil!
So, und das war so wieder so ein Hochgefühl.
Och.
Und abends kam dann aber wieder, wo ich dann allein da in dieser Hütte saß und so, war dann wieder so dieses Thema, oh scheiße, alleine sein und dann auch so das, wo ich dann gewusst habe, ja irgendwie, so richtig viel Strecke hast du jetzt ja nicht mehr, was machst du denn jetzt noch? Na, nochmal so nach Malmö, nochmal hochzufahren, nochmal Richtung Norwegen zu fahren oder so irgendwie. Und da habe ich dann aber irgendwie nicht so richtig was gefunden, wo mir gefallen hat. Dann habe ich nochmal zurück nach Stockholm und richtig in den Norden hoch in Schweden.
Ah, nee.
Wäre irgendwie doof gewesen, zurückzufahren. Das wollte ich auch nicht. Da habe ich überlegt, durch die Landesmitte hoch. Aber dann habe ich irgendwie mit einem anderen Mopedfahrer, der hat gesagt, naja, das sind halt alles nur so Forststraßen, wo du erstmal nur so tausende oder viele Kilometer einfach nur geradeaus fährst. Das ist jetzt auch nicht so geil. Nee. Da habe ich gedacht, ja, dann fährst du jetzt einfach mal nach auf diese Insel Öland, wo du hin wolltest und dann überlegst du dir einfach mal, was das ist. Und hatte da erstmal diese Challenge, diese, da ist so eine alte Festung an diesem Platz, wo wir da schon mal gepennt haben, das wiederzufinden. Und hab das dann auch tatsächlich gefunden und hab mich total gefreut, an diesem Platz einfach nochmal zu pennen. Vor allem damals, als wir da waren, da war ein so ein Hippie-Bus, wo irgendwie so ein fahrender Zirkus übernachtet hat oder so. Ein Wohnmobil mit einem älteren Ehepaar, die haben uns dann da einen Wein ausgegeben und wir, also da war nichts los. Und dann fahre ich da so hin. Es geht so ein Schotterweg runter dahin an die Piste und denke mir auf einmal, Alter, hier ist ja ein richtiger Parkplatz auf einmal und alles steht voll mit Autos. Warum? Nein, dass ich wollte eigentlich so diesen Moment auch mal haben und so. Ja. Ne? Und obwohl ich da, also da wollte ich halt alleine sein, komischerweise. Na, war krass, da war ein riesiges Ausgrabungsteam, was an dieser Burg, wo aus dem 9. Jahrhundert war, eine Ausgrabung gemacht hat. Und ich bin dann mit der Archäologin da, mit der Leiterin vom Museum ins Gespräch gekommen. Die war echt cool und hat dann halt erzählt, sie haben ganz lang gewusst, dass das interessant sein könnte zu graben. Und zwar wurde die im 9. Jahrhundert, wurde die komplett geplündert.
Ja.
Und es wurden alle Kinder und Männer erschlagen. Die haben da zig Skelette drin gefunden und so. Witzigerweise viele Wertgegenstände auch. Also es wurde wohl nicht alles geraubt und keine Frauenskelette zu der Zeitpunkt. Und wo sie gesagt haben, entweder finden sie jetzt dann noch, wenn sie sich in die Burg rein vorarbeiten, ein Massengrab. Oder ja, wer weiß, keine Ahnung, wurden die verschleppt und so. Und weil das aber danach, und genau das Krasse war, nach diesem Überfall wurde diese Burg nie wieder bewohnt.
Krass.
Die wurde einfach aufgegeben von dieser Bevölkerung damals. Und deshalb ist das halt quasi wirklich alles konserviert, weil nichts mehr verändert wurde seitdem.
Das ist ja der Hammer.
Und ja, total spannend. Und ich habe da lange mit ihr gesprochen. Und ich muss mal gucken, ob ich dieses Bild noch habe. Auf dieser Website kann man das, wenn ich das finde, poste ich das auch nochmal rein. Wenn das interessiert, kann man diesen Grabungsfortschritt verfolgen und so. Und ich hatte dann gefragt, ob die Freiwillige brauchen, weil ich mir gedacht habe, ja, du hast ja eh Zeit. Und habe gesagt, ey, ich habe jetzt gerade theoretisch Zeit und könnte euch irgendwie helfen. Und ja, nee, sie haben schon so viele Freiwillige und sie brauchen eigentlich eher Archäologen und so.
Weil, ja, glaube ich gern.
Zum Schubkarren schieben und so, was du halt so machen kannst und Steine wegräumen, haben sie genug Leute, aber zum Funde bewerten und so.
Na.
Bräuchten sie eher Hilfe und da ich ja kein Archäologe bin. Ja.
Leider nicht.
So, dann habe ich gedacht, na gut, dann sind jetzt hier zwar irgendwie viel mehr Leute, weil dann habe ich da so ein Wohnmobil getroffen. Die haben gesagt, ja, dieser Platz steht in so einem Campingführer für Wohnmobile, für Caravans, als Geheimtipp auf Öland, dass du da wild campen kannst und so.
Wow. Klar.
Was zur Folge hatte, dass der Geheimtipp kein Geheimtipp mehr war und als die Wohnmobile rumstanden. Dann ist da auch noch irgendwie so ein Auto gekommen mit so einer Clique drin, irgendwie drei Mädels und zwei, drei Jungs irgendwie so. Und die haben dann da irgendwie so Ballermann-Hits aufgedreht und so,
dass mir
alles hart auf den Sack ging. Ich wollte aber auch nicht mehr weiterfahren, weil ich an dem Tag auch schon wieder irgendwie fast 400 Kilometer weggelatscht hatte. Ich so, ja, scheiß drauf, jetzt baust du hier dein Zelt auf.
Durftest du nicht mehr wildcampen?
Nee, viel besser. Ich pack das alles aus und stell beim Auspacken fest, dass meine Thermarest, meine Isomatte weg ist.
Oh nein. Lass mich raten.
So.
Sie ist in der Hütte geblieben?
Ja. Und zwar hatte ich das alles in dieser großen Gepäckrolle drin, hatte die in die Hütte geschmissen und ich habe so eine ganz kleine von Therm, die ist so groß wie eine 1-Liter-Flasche.
Ja.
Und die ist mir rausgerollt.
Nein, das ist ein Witz.
Und unter das Bett gerollt. Und weil ich die aber einfach, weil ich in diesem Bett gepennt habe, hatte ich die nicht auf dem Schirm. Ich muss checken, ob diese, weil ich sie ja nicht rausgetan hatte.
Ja, klar.
So. Na ja, auf diesem Campingplatz angerufen. Der ist in die Hütte, hat gesagt, ja, Mist, der hat sie gerade gefunden, lag unter dem Bett.
Ja.
Ich so, scheiße. Da habe ich echt überlegt, ob ich noch zurückfahre. Diese 300 noch was Kilometer zum Zeltplatz. Das wäre halt irgendwie zu spät gewesen. Na, der hat gesagt, ja, er schickt mir die. Auch nach Hause und so, und das war dann echt total nett. Und dann hatte ich improvisiert. Dann, ich muss mal kurz gucken, ob ich die Bilder finde. So, ja, also musste ich eben improvisieren. Ich pack euch das Bild auch rein. Ich habe es dir gerade schon gezeigt, ich musste das raussuchen.
Ja.
Und zwar bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht zurückfahre, sondern dass ich auf meinem Zelt schlafe als Unterlage. habe den Boden vom Vorzelt, den hatte ich eigentlich zuerst gedacht, ich nehme den gar nicht mit, als ich losgefahren bin, weil unnötiger Ballast, war dann froh, dass ich ihn dabei hatte.
Ja.
Habe den an mein Motorrad gebunden und habe mir ein Schrägdach abgeplant. So guter Bundeswehr-Style.
Das Bild sieht, genau darum muss ich nämlich dachte, das Bild sieht echt so ein bisschen danach aus. Ja. So nach Truppenübungsplatz und die... Ja. Und die Motorradfahrer kämpfen jetzt mal mit dem Moped.
Genau, ja. War auch sehr, also das war auch wieder so, also ich habe wirklich schon sehr dicht bei meinem Motorrad geschlafen. Das erklärt auch wieder diese emotionale Bindung zu der Twin.
Das ist ein Argument.
Und dann habe ich praktisch mein eigentliches Zelt als Schlafunterlage genommen, was echt unbequem ist. Ich kann euch das nicht empfehlen. Deshalb prüft immer, ob ihr eure Isomatte habt.
Ja.
Und da habe ich mir aus meiner Rettungsdecke einen Biwaksack gebaut, dass mein Schlafsack nicht zu feucht wird. Ist mit Klebeband zusammengeklebt und habe dann da so gepennt. Mehr schlecht als recht. Und konnte nicht gut schlafen und hatte dann auch irgendwie so die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe keine Isomatte mehr. Ich könnte jetzt zurückfahren zum Zeltplatz am nächsten Tag. Und irgendwie war ich aber einfach abgefuckt zu dem Zeitpunkt. Ich war einfach nur noch genervt und hatte auf diesen ganzen Quatsch keine Lust mehr.
Ja.
Und war dann halt auch irgendwie so mit dieser Routenplanung so, was machst du denn jetzt? So richtig einen Plan hatte ich auch nicht mehr. Und dann war auch wieder so dieses Alleinsein und ich war so psychisch nicht so in der geilsten Verfassung. Und hatte dann als Joker so im Backup, dass zu der gleichen Zeit die Eltern von meiner Freundin in Dänemark waren zum Urlaub machen in Ringkøbing.
Ah!
Und die schon gesagt haben, Chris, wenn du irgendwie früher zurückfährst oder so und wie und was, wir haben ein großes Ferienhaus, kannst du bei uns gerne irgendwie ein, zwei Nächte unterschlüpfen.
Ach, cool.
Und dann habe ich gedacht, so, ich habe jetzt gerade so die Faxendicke von dem ganzen Kram, dann bin dann morgens um 4 Uhr da war ich ein bisschen assi. Um 4 Uhr habe ich dann den ganzen Kram irgendwie zusammengepackt. Was übrigens, fällt mir gerade auch ein. Ich hatte eine Kopftaschenlampe dabei.
Ja.
Und ich hatte zwei normale. Also insgesamt drei Taschenlampen. Weil braucht man ja, vielleicht geht ja eher unbedingt.
Ja.
Völlig bescheuert, viel zu viel. Und habe dann übrigens festgestellt, dass zu Zeiten von Midsommer, wo es da einfach nicht dunkel wird, und du nachts um 1 Uhr ohne Licht lesen kannst draußen, die Taschenlampe, das überflüssigste Ding ist ever, was du auf eine Motorradreise mitnehmen kannst.
Nein! Stimmt ja! Es
wurde einfach nicht dunkel. Ich konnte kein einziges Mal... Ach genau, und meine Campinglaterne zum ins Zelt hängen und so hatte ich auch noch dabei. Das habe ich aber alles nicht gebraucht. Das war alles völlig für umsonst. Weil es da keine Dunkelheit gab.
Ist das herrlich?
Ich hätte eher eine Schlafbrille mitnehmen sollen, weil ich dann festgestellt habe, in so einem Zelt ist es echt verdammt hell, wenn es draußen nicht dunkel wird. Also es gibt mittlerweile auch Zelte, die sind komplett abgedunkelt
drin.
Aber meins eben nicht.
Und oh Gott,
dann habe ich mir immer so aus meinem Schlauchtuch so eine Schlafbrille gebaut und habe das dann so über die Augen gezogen, dass es irgendwie pennen konnte. Auf jeden Fall bin ich dann morgens um 4 habe ich dann alles zusammengeräumt. Das ging relativ schnell diesmal, weil ich ja auch nicht so viel auspacken konnte.
Das ist ein Argument?
Ja. Und da habe ich mir gedacht, nachdem da diese komischen Fatzkes mit ihrer Ballermann-Musik an diesem schönen, ruhigen Ort mir bis spät nachts, ich glaube, die haben da bis um 1 oder so Party gemacht, auf den Sack gingen. Und du weißt ja, dass die Twin sich mit dem African Queens Endtopf schon kernig anhören kann.
Ja.
Ich glaube, ich bin so ein bisschen weggerutscht und bin deshalb dicht an ihr Zelt rangedriftet und musste dann mit dem ordentlichen Gasstoß das ausgleichen, dass ich wieder Vortrieb bekomme auf dem schlechten Untergrund. Das könnte eventuell passiert sein. Ja.
Das ist sehr böse.
Ja.
Aber sehr lustig.
Ja.
Es ist sehr lustig.
Das fand ich in dem Moment auch echt ultra lustig.
Und
hab mich dann auf einen Another, ich glaube, das waren auch über 500 Kilometer, was ich da gefahren bin. Weil ich ja quasi komplett Schweden, Malmö über die Öresundbrücke und dann nochmal quer durch Dänemark, weil die in Ringkøbing, also genau auf der anderen Seite quasi waren. Mhm. Und hab mich dann da nochmal richtig verfranst, praktisch über die Öresund und dann kommst du quasi die Hauptstadt hier von Dänemark, wo mir jetzt gerade peinlicherweise der Name nicht einfällt.
Kopenhagen.
Kopenhagen,
ja. Genau. Ich wusste aber auch gerade, ja, du hast hier gerade echt so.
Irgendwie, ich weiß nicht warum, ein geiles, geliebtes Navi hat mich dann darunter geschickt, hat mich eine riesige Schleife durch Kopenhagen mitten im irgendwie Berufsverkehr, Rush-Hour, was weiß ich was geschickt, um mich dann einfach wieder nach der Schleife an der gleichen Stelle zurück auf die Autobahn zu schicken, finde ich.
Das ist nicht dein Ernst.
Und ich habe schon wieder, oh, ich habe...
Das ist Navi nicht rausgeworfen, das wundert mich immer noch enorm. Das war aber
auch echt die Beherrschung. Und wenn ich nicht Angst gehabt hätte, sonst nicht nach Hause zu kommen, dann hätte ich das echt getan. Und ja, und dann bin ich da, wie gesagt, noch nach Dänemark und bin dann da 2 Nächte geblieben und so ein bisschen entspannen, ein bisschen Strand und war aber schon, also... Das hat sich halt einfach alles dann zu dem Zeitpunkt schon wie ein Riesenfehler angefühlt. Also, weißt du, irgendwie, dass alles schief gegangen ist, wo ich gedacht habe, Alter, das kann alles gar nicht sein. Und ich habe auch kaum Videoaufnahmen dann mehr gemacht. Also sprich, das Thema YouTube-Kanal und Reisedokumentieren war dann auch dahin. Und das war dann halt einfach irgendwie alles Mist. Und ich war total am Boden und hatte auch keinen Bock mehr. Und irgendwie hatte ich dann auch... Das ist total bereut, dass ich nach Dänemark gefahren bin, weil ich gedacht habe, ey, du hättest jetzt echt noch über eine Woche Zeit gehabt. Du hättest da echt noch was draus machen können eigentlich. Und ja, das war irgendwie uncool. Aber irgendwie hat so der Mut gefehlt, das hat so ein Plan gefehlt, das hat die Idee gefehlt. Ich hatte keine Vertrauen ins Navi mehr und so. Und,
das ist verständlich. Nach der Schleife kommt mal ja,
aller Spiele. Also ganz mehr. Viele solche Sachen sind ja passiert. Ja. Und so, die weiß ich jetzt nur noch nicht mehr. Alles Navi war
wahrscheinlich besser so. Mist,
ja, und dann halt natürlich auch die Isomatte, die gefehlt hat. Klar, die hätte ich mir nochmal erholen können.
Und ja,
so. Aber es war einfach alles dann schon so, weißt du, so eine dumme, wo ich dann einfach auch keinen Bock mehr hatte. Und das ist so ein Punkt, wo es im Nachhinein für mich halt ultra schwierig ist, weil ich halt einfach gefühlt habe, aufgegeben zu haben. Und aufgeben ist keine Option. Aufgeben darf für mich niemals. Nein.
Ja,
das ist wie beim Krav Maga. Du gibst nicht auf.
Ja, du machst
alles, aber nein, das geht nicht.
Du bist aber auch so verbissen, weil du es dann immer gleich jetzt aufgeben siehst, aber nicht als Erfahrung, sondern einfach direkt negativ.
Genau.
Du hast ja schließlich auch was draus gelernt. Sowas wie, du brauchst keine 2 Lizardmans. Du brauchst keine 3 Taschenlampen und manchmal hilft es auch einfach, kurz durchzuatmen und dann die Situation nochmal neu zu beurteilen.
Ja, auch vom die Tour ist auch also mit ein Auslöser, warum ich jetzt so ein krasses Downsizing beim Gepäck betreibe. Und halt sagen, nur noch das, was da reingeht, ist mit, weil alles andere braucht man nicht.
Ja, aber dann ist es doch perfekt.
Und das fällt mir unheimlich schwer zu sagen, nur das, was da reinpasst.
Ja.
Weil du kennst mich. Ich bin so ein Überperfektionist.
Oh, Motorradteile. Oh,
ja, das auch. Aber halt so, wenn ich in Urlaub fahre, dann bin ich am besten noch von Atomschlag von den Russen gerüstet oder so nach dem Motto. Weißt du?
Es ist auch so. Ich weiß ja, bei mir war es nämlich in der Realschule oder ähnliches, wenn es auf Klassenfahrt ging, war ich immer der Einzige aus der Klasse, der so einen Riesenkoffer mit dabei
ich
hatte.
Ich aber auch.
Und immer. Ich war für alles vorbereitet.
Und ich habe mir immer gedacht, Alter, wie machen die das mit so einer kleinen Sporttasche?
Genau. Und ich denke mir auch immer, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe 20 Unterhosen mit, was ist, was weiß ich. Warum auch immer man doppelt so viele Unterhosen mit hat, wie man eigentlich weg ist, so unter dem Motto. So, was soll passieren? Oh, ob überraschender Stuhlgang oder was?
Ja, keine Ahnung, ey. Und also das war halt, das war irgendwie, ja, und das nagt bis heute an mir, diese Tour.
Oh, das ist krass. Aber dann wissen wir jetzt zumindest, was irgendwann mal bevorsteht, wenn ich ein Motorrad und einen Führerschein habe. Was kommen wird irgendwann?
Definitiv. Ich hatte auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich diese Tour nochmal genauso mache und fahre, alleine. Einfach, um dieses Thema für mich aufzuarbeiten und zu beweisen, dass ich das doch schaffe.
Ja, kann ich verstehen.
Bin mir aber nicht richtig sicher, ob das die richtige Motivation ist, diese Tour zu machen.
Ich glaube
nämlich nicht.
Ich hatte da auch schon drüber nachgedacht und ich halte es dann auch eher für sinnvoller zu sagen, man nimmt zum Beispiel nicht die gesamte Tour, weil 3 Wochen nochmal am Stück Urlaub zu bekommen, ist halt einfach schwierig.
Ja, nee, ich glaube, es wird, also ja, weiß ich nicht. Gerade jetzt schwierig, aber generell wird es, glaube ich, schon gehen.
Ja, es ist halt die Frage. Aber was auf jeden Fall gehen würde, wäre jetzt zu sagen, man nimmt verschiedene Abschnitte und macht dann Wochentouren. So, das ist dann das ist die wichtigste Sache.
Schwierig, weil du musst halt echt, die Anreise kostet viel, viel, viel Zeit.
Klar. Außer man möchte das Ganze in einem Tag schaffen.
es geht eigentlich. Ich meine, okay, man muss fairerweise sagen, von Hannover aus oder so, von uns aus bis nach Hirtshals durch Holzbolzen an einem Tag. Das sind irgendwie 700 noch was Kilometer.
Boah.
Das geht schon.
Aber ist nicht schön.
Schön ist das nicht. Vor allem, du fährst nur Autobahn und das ist schon hart. Du kannst natürlich auch nach Rostock auf jeden Fall fahren zum Beispiel und kannst dann mit der Fähre nach Trelleborg rüber, bist dann in Schweden und bist du schon mal in Skandinavien.
Mhm.
Dann hast du halt die Fähre, bist da einmal über Nacht rüber und ist halt, ja, kostentechnisch weiß ich gar nicht mehr, das war, glaube ich, auch nicht so teuer. Also es gibt da schon Optionen, wie man das machen kann und so. Und ja, wobei eigentlich nochmal so ein 3-Wochen-Trip fände ich halt schon auch geil.
Ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, doch, kann ich verstehen. Punkt.
Genau, ja, aber wie gesagt, also dieser Gedanke kreist immer mal wieder in meinem Kopf von wegen, ich mache das jetzt alleine nochmal, ich mache das doch mit jemand anders nochmal. Nee, eigentlich will ich sowas gar nicht mehr machen, sondern ich will eher mittlere Touren fahren und sowas wie den TED fahren und halt wirklich mehr so dieses leichte Offroad-Fahren genießen, weil ich halt auf diese viele Straßenfahrerei auch gerade einfach keine Lust mehr habe und so. Ist halt irgendwie in der Schwebe, aber irgendwie ist so dieses Gefühl, das aufgegeben haben und dadurch gescheitert sein, ist halt irgendwie immer noch extrem da und das ist komisch und das ist ja. Das ist krass. Glaube ja, ich das, ja. Ist, das ist die Geschichte von meiner Skandinavien-Tour.
Ja, das ist schon echt enorm. Also, alter Vater, was dir da schief gegangen ist und an gewissen Punkten der Geschichte dachte ich mir, kommst du irgendwann eigentlich noch nach Hause oder passiert da noch was so unter dem Motto?
Ja.
Weil das ist ja echt nicht ohne. Also, krass.
Ich bin dann irgendwie nach Hause gekommen.
Aber das hat dann wenigstens funktioniert, oder?
Das hat funktioniert, ja.
Und du hattest auch Sonnenschein?
Ja, ich hatte auch in Dänemark geiles Wetter.
Oh ey, das ist echt verhext. Das ist echt verhext, ey, ohne Scheiß.
Ja, und die Kabelbinder haben die Benzinpumpe wunderbar festgehalten.
Ganz lang. Oh, stimmt. Wie hast du denn das Thema Benzinpumpe jetzt gelöst?
Im Chris-Style habe ich das gelöst.
Bedeutet im Klartext?
Ich habe mir einen Halter konstruiert und mit Hilfe von Alines Papa, der in der Metallbranche ist, Gott sei Dank, aus richtig dickem Aluminium aus dem Flugzeugbau, glaube ich, oder so, einen Halter gebaut, der an zwei Punkten am Rahmen verschraubt ist und in einem massivsten U-Stahl-Profil die Benzinpumpe klemmt.
Geil.
So, dass das... genau, in meinem Afrika-Twin-Video ist das übrigens erklärt. Da erkläre ich auch diesen Halter und zeige den.
Echt?
Wo ich den vorstelle. Ja, das ist auch edel geworden. So schön mit so Lochbogen drin und so weiter und so fort.
Das ist schon geil.
Und ja.
Ich
den habe ich komplett, also wie gesagt, dann selber konstruiert und entworfen und mit Hilfe von praktisch hier fräsen lassen und so. Und ja, den noch ein bisschen angepasst.
Das ist schon geil. Aber... was ich mir echt frage, ist, wie ist die Benzinpumpe so abgerissen? Wie konnte das
überhaupt passieren? Ja, das ist so ein dummerweise ein kleiner Schwachpunkt von der Twin.
Echt
jetzt? Dass die Laschen am Rahmen von der Benzinpumpe und die Aufnahmen von dem Motorschutz am Rahmen, die altersbedingt brechen die einfach
irgendwie. Ja, okay.
Das ist aber auch, ja, das sind halt einfach nur so dünne Blechlaschen im Prinzip, die an den Rahmen geschweißt sind. Das ist jetzt nicht so die geilste Konstruktion vielleicht. Und zudem muss ich halt auch zugeben, dass ich nicht die Original-Benzinpumpe habe, weil die Original-Benzinpumpe ist anfällig bei der Twin. Und deshalb habe ich da eine andere, so eine Mikuni-Unterdruckpumpe. Nee, nicht Mikuni. Ich müsste nachgucken. Ich weiß, da hat der Vorbesitzer aber dran
gebaut. Okay.
Nicht ich.
Okay,
nicht
gut.
Ich. Du hast schon wieder so geguckt.
Ja,
Chris,
war
klar.
Ich wollte es nämlich gerade wieder sagen.
Und die ist von der Befestigung und von der Aufnahme her so ein bisschen anders wie die. Und es, glaube ich, hat diese Konstruktion einfach dazu geführt, dass die Benzinpumpe für die Originalhalterung einfach eine dumme Konstruktion war. Weil viel zu viel Weg, die konnte viel zu viel federn und so, das war logisch, dass die bricht. Jetzt bricht sie definitiv nie wieder.
Glaube ich dir halt sofort.
Ja.
Weil ich weiß, dass wenn du irgendwas machst, du es hundertprozentig richtig machst das und so, Ding dass es nie wieder irgendwas kaputt geht.
Ja.
Wenn ich das gemacht hätte, wären heute noch die Kabelbinder dran.
Du hast ja einfach gedacht, oh, warum haben die überhaupt nicht gleich Kabelbinder ab Werk genommen? Das ist doch viel besser.
Ich würde jetzt schon sagen, ich hätte doch nicht mal gewusst, wo die Benzinpumpe am Rahmen saß.
Oh. Ja.
Ja. Ja, und mit dieser herben Enttäuschung entlassen wir euch diesmal aus dem zweiten Teil und damit auch letzten Teil des Skandinavien-Specials.
Tja.
Ich hoffe, ihr seid alle gesund.
Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich bin echt mega gespannt. Habt ihr irgendwie vielleicht auch krasse Reiseerfahrungen, wo richtig schief gegangen sind oder tolle Momente oder sagt ihr Chris, wir fahren mit dir nach Skandinavien, alles wird cool oder keine Ahnung, was auch immer, dann wie immer packt es, lasst es uns über die Social Media Kanäle hier auf Instagram unter SSMP Podcast, Podcast wissen oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse podcast@gmx.de.
Respekt, dass du es noch wusstest, ich war mir selber unsicher.
Genau, musste gerade kurz nachdenken, ja.
Genau, und ich glaube, damit können wir entlassen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, ihr seid gesund und
plant eure Touren, nutzt die Zeit jetzt hier, wo ihr drin sitzen müsst und dann geht's wieder los.
So ist es. Bald. Passt auf euch auf.
Hoffentlich. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss.